Yes, ich wollte euch gerne gleich heute Abend schon in ein paar Gedanken mit reinnehmen zum Thema Anbetung. Ich habe es genannt Worship, wie im Himmel so auf Erden. Aber bevor ich euch erzähle, fände ich es cool, einfach. Geht's noch? Ja, okay. Ihr dürft einfach Sachen in den Raum werfen, und zwar, was verbindest du mit Worship, mit Anbetung? Was ist so das Erste, was dir so in den Kopf kommt? Dürft ihr einfach laut sagen und wir sammeln mal so ein bisschen. Cool, danke, ja. Haben wir schon mal ein paar Sachen gesammelt. Einiges mit Musik, mit Liedern, mit Abschalten zur Ruhe kommen, den Frieden, den wir spüren, wenn wir in Gottes Gegenwart treten. Und ja, es gibt echt vielfältige Dinge, wie Anbetung aussehen kann und was wir damit verbinden. Und wir werden uns heute noch mehr damit beschäftigen und vielleicht auch neue Seiten davon kennenlernen. Und ganz am Anfang habe ich euch einen Worship-Hit mitgebracht, der schon etwas älter ist. Und wir hören da einfach mal mit rein. Vielleicht unerwartet, hätten nicht unbedingt alle dran gedacht, wenn ich Worship jetzt sage. Das war ein Agnus Dei, ein Lied über für das Lamm Gottes, und zwar von dem italienischen Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina, ein großer Lobpreisleiter des 16. Jahrhunderts. Und es war zum Höhepunkt der frankophlemischen Vokalpolyphonie, ein bisschen Musikgeschichte heute. Und er hat den Großteil seiner Werke für den Herrn geschrieben. Allein 150 Messen, 300 Motetten, also ordentlich was geschrieben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt allein diesen Ausschnitt höre. Einmal, man hat gleich, fühlt sich gleich versetzt in so ein Kirchengebäude, wo man irgendwie einfach dem zuhört. Aber für mich hat diese Stücke von ihm wie so ein, irgendwie was Himmlisches, was da mitschwingt. So diese Melodien und wie so ein Abglanz von so was Himmlischem, von was Höherem, von was Transzendenten, was da irgendwie mitschwingt. Und ich glaube, dass eben durch Anbetung, durch diese Musik wird wie so eine Verbindung geschaffen zwischen Himmel und Erde. Und das ist auch, worum es heute Abend gehen soll, eigentlich, ja, zu schauen, was ist der Kern von Anbetung, was steckt da dahinter. Und es gibt sogar Leute, die schreiben eine ganze Bachelorarbeit über moderne Lobpreismusik. Ich bin zum Beispiel so jemand und habe mich da sehr intensiv und auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich dachte mir, ich fände es cool, euch am Anfang mal ein bisschen mit reinzunehmen in die Geschichte der Lobpreismusik. Ist es für euch in Ordnung? Keine Sorge, wird nicht meine ganze Bachelorarbeit der Vortrag, sondern ich dachte, ich gebe euch mal so einen ganz kurzen Abriss, also es ist wirklich nur ein ganz kurzer Überblick, wie sich Lobpreismusik, so wie wir es heute kennen, wie es hier in der Gemeinde gesungen wird, wo das eigentlich ja seinen Ursprung hat, wie das entstanden ist, weil genau wir denken, jetzt wenn wir Worship hören, so zuerst an so moderne Anbetungsmusik, aber eigentlich ist das erst ein Phänomen so der letzten 50, 60 Jahre und die christliche Kultur war schon immer eine Kultur des Singens, durch alle Zeiten, durch alle Stile hindurch und ich glaube, es ist gut zu wissen, wo wir herkommen, um zu verstehen, wo wir heute sind und was eigentlich in Lobpreis und Anbetung steckt. Und dass wir Lobpreis heute so machen können, wie wir es kennen, das ist eine unglaublich große Freiheit und was Besonderes und ein großes Geschenk. Aber ich glaube, es wäre stolz zu glauben, dass Lobpreismusik jetzt so die Krönung ist von all dem, was es gibt, quasi so der Höhepunkt der Entwicklung, sondern das Lob Gottes hat im Laufe der Zeit einfach immer wieder neue Formen gefunden, sich auszudrücken. Und es ist nicht das eine irgendwie besser als das andere, sondern es hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich persönlich liebe moderne Lobpreismusik, genau, aber wir können es durch die ganze Geschichte hindurch sehen, dass es Menschen gab, die Gott begegnet sind und aus dieser Begegnung und Faszination heraus Lieder geschrieben haben zu seiner Ehre. Somit hier mal eine kleine Geschichte des Lobpreises. Ah, stimmt, ich habe sogar so einen coolen Presenter, muss ich mich gar nicht runterwirken. Genau, und zwar, einmal in der Bibel finden wir mehrere Lieder, allein schon im Alten Testament lesen wir von Liedern, die überliefert sind. Da gibt es zum Beispiel den bekannten Song von Mirjam, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. ich weiß nicht, ob sie Deutsch konnte, aber sie hat es auf jeden Fall schon in Reimform gebracht, ihren Chorus. Und der Mose hat das gleiche, bisschen ausführlicher ausgedrückt in so einem ganzen Kapitel. Genau, aber das ist zum Beispiel ein Lied, was wir da empfinden im Alten Testament. Und dann vor rund 3000 Jahren, schauen wir mal, ob der funktioniert. Ah ja, anschalten noch. Vor rund 3000 Jahren unter der Königsherrschaft von David war so eine richtige Hochkultur des Singens und Lobpreis war so ein zentraler kultureller Bestandteil zu dieser Zeit. Es sind zahlreiche neue Lieder entstanden. Wir haben 150 Psalmen in der Bibel, wo über die Hälfte auch König David zugeschrieben wird. Sogar neue Instrumente wurden erfunden. Also Musik war da so richtig zentraler Bestandteil von der Kultur. Es gab auch ein gewaltiges Orchester von 4000 Musikern, 288 Sängern, 120 Priestern, kann man im Buch der Chronik nachlesen. Da gab es auch sogar Lobpreisleiter, die standen nämlich unter der Leitung von Asaf, Hernan und Jedutun. Wenn ich mir vorstelle, 4000 Musiker, 288 Sänger, das muss ein gigantischer Sound gewesen sein, muss einen bestimmt umgehauen haben, wenn die dann auch noch mit Posaunen anfangen. Also das war, glaube ich, sehr beeindruckend. Und David war wirklich so mit die prägendste Figur, was Lobpreis betrifft, würde ich sagen. Und er hat dem Ganzen einen enorm hohen Stellenwert gegeben. Und ich glaube auch, dass er schon eigentlich eine Offenbarung darüber hatte, wie Anbetung im Himmel aussieht und wie es eines Tages sein wird, wenn alle Völker zusammenkommen, um Gott zu preisen. Und er hat ja da schon drüber Lieder geschrieben und hat eigentlich so die erste 24/7 Gebetsinitiative gestartet mit dieser Hütte Davids. Und auch im Neuen Testament lesen wir von Liedern, wie zum Beispiel von dem Magnificat, von der Maria oder auch im Philipperbrief, von dem Philipperhymnus. Also auch da sind Lieder entstanden aus der Begegnung mit Gott heraus oder haben von Gott erzählt und von dem, was er getan hat. Und dann ging es weiter. Wir machen auch so größere Zeitsprünge zum Teil, weil wir einfach nicht da in jedes Detail reingehen können. Aber man denkt ja oft, dass eigentlich so die Orgel so ein typisches Instrument wäre für irgendwie Kirchenmusik. Aber die Orgel kam eigentlich erst im späten Mittelalter dazu und die ersten 1000 Jahre der Kirchengeschichte wurde nur gesungen. Also es war reine Vokalmusik, es gab so um 500 rum die gregorianischen Choräle, das waren einfach lateinische einstimmige Gesänge und irgendwann ging es dann auch in die Mehrstimmigkeit über und mehr kunstvolle Sachen. Dann gab es einen großen Einschnitt mit der Reformation. Und zwar hatte Martin Luther die revolutionäre Idee, bekannte Volkslieder zu nehmen und die mit christlichen Inhalten zu versehen, um eigentlich ja, den Glauben zu verkünden und diese Inhalte an die Leute zu vermitteln, weil die Lieder kannten sie eh, die bleiben auch gut im Gedächtnis. Und er hat es dann gleich mit Glaubensinhalten eben verknüpft. Man könnte eigentlich auch sagen, Martin Luther war der erste Popmusiker seiner Zeit. Und nachdem Luther auch der Musik so einen hohen Stellenwert gegeben hat, konnte sich auf diesem Boden des Luthertums wirklich eine sehr reiche Musikkultur ausbreiten. Es gibt bekannte Kirchenlieder von Paul Gerhardt, die immer noch gesungen werden in traditionelleren geprägten Gemeinden. Es sind in der Barockzeit Werke entstanden von Johann Sebastian Bach, der auf seine Partituren Soli Deo Gloria draufgeschrieben hat und bewusst also Musik geschrieben hat, um Gott zu ehren und ihn zu verherrlichen. Und ich finde, das hört man auch, wenn man zum Beispiel Matthäus oder Johannes Passion sich solche Stücke mal anhört. Oder von Händel gibt es auch bekannte geistliche Werke, das Halleluja zum Beispiel in dem Messias, das ist ja auch weltbekannt, auch heutzutage kennt man es immer noch. Halleluja, genau. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Kurze Zeit nach dem Barock ging es über in den Rock'n'Roll in den 50er, 60er Jahren. Und im Zug der Rock'n'Roll und dann auch der Hippie-Bewegung in den USA in den 60er Jahren ist auch die Jesus-People-Bewegung entstanden. Die waren eher so ein bisschen rebellisch drauf, die wollten so so eine Gegenbewegung starten zu der sehr etablierten Kirche und auch konformistischen Gesellschaft und wollten da neue Formen ausprobieren und wagen und was eigentlich, wo sie die Ersten drin waren und da echt Pioniere drin waren, dass sie einfach moderne Rock- und Popmusik aus dieser Zeit genommen haben oder in dem Stil Songs geschrieben haben, die eben auch mit christlichen Texten versehen waren. Und das hatte eigentlich enormen maßgeblichen Einfluss auf dann die charismatische Bewegung, auf die ganze Lobpreisbewegung, die eigentlich daraus dann entstanden ist und sogar auch auf die säkuläre Musikszene, wo auch dann dadurch mehr religiöse Inhalte in Lieder Einzug gefunden haben. Genau, das ist dann irgendwann auch nach Deutschland gekommen, ab den 70er Jahren hat sich allmählich so eine christliche Musikszene etabliert. Es war noch viel so, erstmal so einfache Lieder, die man einfach vom Lagerfeuer singen kann, mit Gitarre begleiten kann, viel von Jugend mit einer Mission, Songs, auch manche, die man heute noch kennt, zum Beispiel erkennt vom Aufgang der Sonne, das zum Beispiel, oder ich lieb dich Herr, keiner ist wie du, ist sogar aus dieser Zeit, also noch gar nicht so lange her eigentlich. Genau, und dann gab es auch in Deutschland so Pioniere wie Albert Frey, Arne Kopfermann, kennt man wahrscheinlich auch, die vor allem so eine deutsche Worship-Kultur da vorangebracht haben. Dann ab den 80er Jahren, vielleicht für euch interessant, haben sich die pietistischen Gemeinden geöffnet für auch charismatische Einflüsse und auch für die Lobpreisbewegung. Und wurde dort auch vermehrt Lieder gesungen, Lieder auch, die sich so um die persönliche Gottesbeziehung gedreht haben. Und dann gab es so ab den 90ern nochmal einen enormen Wachstumsschub, vor allem beeinflusst durch die Hillsong Church, die da weltweit einfach durch ihre Art von, wie sie Lobpreis gemacht haben, durch Songs, die sie geschrieben haben, dann sehr großen Einfluss hatten, vor allem viele junge Leute dafür auch begeistern konnten und genau, auch so Songs wie Ruf zu dem Herrn oder sowas singen wir ja heute auch noch. Gleichzeitig durch das große Wachstum und auch eine zunehmende Kommerzialisierung kamen natürlich auch kamen schon auch Konflikte auf, gerade auch Generationenkonflikte in Gemeinden zwischen der Jugend, den Älteren, singt man jetzt englische, deutsche Songs, wie auch immer. genau, also waren auch Fragen, die irgendwie offen blieben. Und ich würde sagen, so in den letzten 10 Jahren hat sich es noch weiter verbreitet, obwohl wir sonst in der Gesellschaft eher sehen, dass eine Säkularisierung stattfindet, ist es trotzdem ein totales Phänomen, dass die Lobpreisbewegung weltweit eigentlich wächst. Und auch in Gemeinden aus ganz verschiedenen Konfessionen auf der ganzen Welt werden moderne Lobpreislieder im Gottesdienst gesungen. Das ist sehr faszinierend, finde ich, zu sehen. Und für uns ist eigentlich, ja, das schon voll selbstverständlich geworden. Vielleicht seid ihr auch sogar schon so aufgewachsen, dass einfach so mit Bandinstrumenten im Gottesdienst gespielt wird, nicht mit Orgel, und einfach Lobpreis auf die Weise gemacht wird. Das war in den Anfängen gar nicht normal, wurde auch viel Skepsis gehabt, gerade von traditionelleren Gemeinden. Von daher ist es ein großes Privileg, heutzutage auf diese Weise Lobpreis zu machen. Und wir sehen es auch, Worship-Songs, gibt Songs, die auf der ganzen Welt bekannt sind, Songs, die Millionen Streams haben, ganze Arenen, die gefüllt werden mit Lobpreiskonzerten. Und wir sind da wirklich auf so einem High-Quality-Level unterwegs. Und gleichzeitig nimmst ich sogar auch in den letzten Jahren, dass es stärker auch so eine Gegenbewegung wieder gibt. Nicht nur zu schauen auf krasse Qualität und krasse Performance auf der Bühne, sondern wieder zurückzukehren eigentlich zu dem ganz Einfachen, zu dem Herz der Anbetung, zu dem ganz Schlichten. Vielleicht ähnlich wie damals in den allerersten Anfängen von den Jesus People, die einfach nur mit Gitarre gesungen haben und es nicht viel drumherum war. Einfach mit der Sehnsucht, Jesus zu begegnen und ihn anzubeten. Zurück zum Herz der Anbetung. Vielleicht kennt ihr diesen Song von Matt Redman, Heart of Worship oder Herz der Anbetung auf Deutsch. Da ist ja auch im Vers, when the music fades and all is stripped away. Also wenn alles, was wir auf der Bühne sehen, all das Musikalische, all die Show, die möglich wäre, alles Krasse an Technik, was ja auch cool ist, aber wenn all das wegfallen würde, was bleibt denn eigentlich noch? Was ist so der Kern, die Kernessenz von Anbetung, die da noch bleibt? Und da möchte ich euch gerne heute mit reinnehmen. Und ich möchte mit euch ein Gebet anschauen, das die meisten von euch kennen, denke ich. Und vielleicht verknüpfen wir das nicht im ersten Moment mit Anbetung, aber ich glaube, es gibt uns eigentlich sehr viel Auskunft darüber. Und zwar ist es das Vaterunser. Und ihr kennt ja bestimmt den Anfang, Vaterunser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe immer das wie im Himmel, so auf Erden auf das Letzte bezogen, also dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Aber ich glaube, oder das war mal für mich so eine neue Erkenntnis, hey, eigentlich könnte man, glaube ich, diesen ganzen Anfang, also diese drei Teile, beziehen auf wie im Himmel, so auf Erden. Also, dass der Name Gottes geheiligt werde, so wie es im Himmel stattfindet, so auch auf der Erde. Dass sein Reich komme, so wie es im Himmel schon aussieht, dass es jetzt auf der Erde sich weiter ausbreitet. Dass sein Wille geschehe, wie es im Himmel schon jetzt passiert und wie es hier auf Erden auch passieren soll. Der ganze Anfang bezieht sich eigentlich auf wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn wir uns die Sachen da noch näher anschauen, geheiligt werde dein Name, das ist eigentlich genau das, was wir im Lobpreis tun. Wir erheben Gottes Namen, wir preisen ihn für das, wer er ist und für das, was er getan hat. Loben bedeutet eigentlich, Gutes auszusprechen. Wenn ich den Joni loben möchte, dass er so einen guten Quinoa-Salat gemacht hat, dann spreche ich Gutes aus und sage zum Beispiel, hey, danke Joni, es schmeckt richtig gut, danke für diesen Quinoa-Salat. Und so ist es auch, dass wir Gutes aussprechen über das, wer Gott ist und was er getan hat. Und auch in den Psalmen finden wir ganz oft so eine Aufforderung, Gott zu loben. Zum Beispiel, dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade währt ewig. Oder lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sich an diese Taten Gottes zu erinnern und ihn zu loben. Und der US-amerikanische Autor und Lobpreisleiter Bob Sorge, der drückt es folgendermaßen aus: Lobpreis ist die von Herzen kommende innige Erhebung der Person Gottes und seiner Werke. Also wir erheben Gott, wir preisen ihn für das, was er getan hat. Und er sagt aber auch, Lobpreis braucht immer einen sichtbaren oder hörbaren Ausdruck. Lobpreis ist kein Lobpreis, bis er nicht stimmhaft gemacht oder gezeigt wird. Wenn wir wieder zu dem Beispiel zurückgehen, ich kann mir natürlich denken, der Juni hat einen guten Quinoa-Salat gemacht, aber es ist noch kein Lob, wenn ich das nicht ihm sage, sondern nur in dem Moment, wo ich das ausspreche und es stimmhaft gemacht wird, passiert Lobpreis. Ich glaube, hier bei euch im Schwabeländle gibt es ja den Ausdruck, nix geschwätzt, nur gelobt. Aber ich glaube, so funktioniert es nicht im Lobpreis. Es braucht, es braucht einen sichtbaren Ausdruck. Es braucht Worte, die es aussprechen oder eine Ausdrucksform. Und ich glaube, Gott freut sich total an diesem Lob. Und Lobpreis ist leidenschaftlich. Und deswegen finden wir auch in den Psalmen verschiedene Ausdrucksformen, wie man das auch mit seinem Körper ausdrücken kann. Zum Beispiel die Hände zu heben, zu klatschen, zu tanzen, sich niederzuwerfen, zu singen, zu jubeln, aber auch zu stehen oder zu schweigen. Das sind alles Sachen, die wir auch schon in den Psalmen finden, die damit mit einer bestimmten Art und Weise verknüpft sind, Gott zu loben. Vielleicht auch mal für dich eine Anregung, wenn du eine von diesen Sachen noch nicht ausprobiert hast, will ich dich ermutigen, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist eine neue Art und Weise, auch wie wir Gott begegnen können. Und es ist nicht nur im Fußball Körpereinsatz gefragt, sondern auch im Lobpreis. Und nicht nur Leidenschaft auf dem Spielfeld und auf den Tribünen in den Fangesängen gefragt, sondern auch, wenn wir als Gemeinde singen. Und ich frage mich manchmal, wie würden unsere Gemeinden sonntags aussehen, wenn wir da mit der gleichen Leidenschaft dabei sind, wie wir vielleicht unseren Lieblingsverein anjubeln würden. Mit dem gleichen Enthusiasmus. Es geht um diese kindliche Freude an Gott, unserem Vater, an Gott, unserem Schöpfer. Er ist der Vater des Lichts, er ist der Schöpfer, dem wir alles zu verdanken haben. Und ich würde sagen, Anbetung ist die natürliche Reaktion auf das, was uns von Gott geschenkt wurde. Wenn mir einfach jemand ein Geschenk überreicht, wenn du von jemandem einfach eine Torte geschenkt bekommst oder irgendwas, wo du richtig merkst, schon Essen ist was, was mir eine Freude machen kann, aber irgendwas ist, worüber du dich richtig freust, dann ist es, glaube ich, musst du dich jetzt nicht voll überwinden, demjenigen auch noch Danke zu sagen, sondern es ist voll was Natürliches, Dank und Lob auszusprechen. Und so ist es auch, dass alles, was wir haben, haben wir von Gott empfangen. Alles kommt von ihm, er ist der Schöpfer und deswegen gebührt ihm unser Lob. Und es ist eine ganz natürliche Reaktion, dass wir ihn anbeten. Anbetung ist die natürliche Reaktion auf das, was uns von Gott geschenkt wurde. Anbetung bedeutet zu sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Anbetung heißt, dass Gott das letzte Wort hat in deinem Leben. Dass er mir das Kostbarste ist und dass ich ihn lieben will mit allem, was ich bin. Und deswegen bedeutet Anbetung für mich oder ist in erster Linie für mich ein sich verschenken. Anbetung ist sich verschenkende Liebe. Es hat immer mit Hingabe zu tun und mit dieser Hingabe an Gott und mit diesem Bekenntnis, dass Gott die Herrschaft hat über unser Leben, dass er das letzte Wort hat und dass wir uns eins machen wollen mit seinem Willen. Und es kann auf unterschiedliche Weise können wir das ausdrücken. Und mir ist auch wichtig zu betonen an der Stelle, Anbetung ist nicht zuallererst Musik, sondern Musik ist eine Form, wie wir das von unserem Herzen ausdrücken können, wie wir diese Liebe zu Gott ausdrücken können. Wieder unser lieber Bob, er sagt in seinem, das ist übrigens, kann ich sehr empfehlen, das Buch, Mehr als ein Lied heißt es, sagt er, Anbetung ist keine musikalische Aktivität, sondern ein Ausdruck des Herzens. Wir haben zwar diese Bezeichnung für diese Genre, Lobpreis oder Anbetung oder Worship oder wie du es nennen magst, aber zuallererst ist es keine Genrebeschreibung oder musikalische Aktivität, sondern es ist ein Ausdruck unseres Herzens, unserer Liebe zu Gott. Und ich glaube, überall da, wo wir mit diesem dreiteiligen Gebet vom Vater Unser, dass sein Name geheiligt werde, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, wo mit diesem dreiteiligen Gebet übereinstimmen, offenbart sich der dreieinige Gott. Und es wird wie eine Verbindung geschaffen zwischen Himmel und Erde. Yes. Kommt ihr soweit mit? Sehr gut. Wer von euch kennt alles das Gebetshaus in Augsburg? Oh ja, sind ja echt einige. Ich muss sagen, ich persönlich, ich liebe das Gebetshaus und liebe es auch an dem Ort zu sein. Wer von euch war auf der Mehrkonferenz jetzt im Januar? Auch Einzelne. Ihr habt sogar noch die Flasche von der Mehrkonferenz dabei. Für mich war es richtig stark, das zu erleben. Es waren 11.000 Menschen dort in dieser Halle und gerade in den Lobpreiszeiten war für mich so eine starke Einheit spürbar. Wirklich über Konfessions- und Generationsgrenzen hinweg einfach gemeinsam sich ausrichten auf Gott und ihn anzubeten. Und ja, für mich war das echt schon so ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und ich liebe auch den Gebetsraum dort, weil das ein Ort ist, wo Gott bei Tag und bei Nacht angebetet wird. Wo seit, ich glaube über 12 Jahren wirklich 24/7 Lobpreis dort stattfindet. Auch wenn du um 4 Uhr morgens dorthin kommst, wird jemand da sein, der betet oder Lobpreis macht. Und das finde ich total genial. Und ich habe vor 4 Jahren dort eine Jüngerschaftsschule besucht, mit dem Schwerpunkt Lobpreisleitung. Und das war eine krass prägende Zeit für mich, für mein Glauben, für mein Leben und wirkt sich bis heute aus, würde ich sagen. Und ich habe in dieser Zeit auch echt Gott auf eine noch tiefere Weise erleben dürfen, ihm begegnen dürfen. Und ich würde sagen, es gab so viel Gutes in dieser Zeit, aber das, was mich am meisten nachhaltig verändert hat, waren wirklich diese Zeiten in der Gegenwart Gottes. Also wir haben sehr viel Zeit im Gebetsraum dort verbracht, normalerweise 4 Stunden am Tag. Das klingt erstmal richtig viel, aber irgendwann ist es so normal und man denkt so, hey, warum eigentlich nur 4 Stunden? Und halt eine Zeit, wo du so einfach dort bist, eine Zeit, wo ich dann beteiligt war an Lobpreis dort und irgendwie Sets gespielt habe. Und ich kann mich noch erinnern, in unserer allerersten Woche von der Schule gab es den Consecration Day und der sah folgendermaßen aus, und zwar wurden wir gleich in der ersten Woche 8 Stunden in diesen Gebetsraum geschickt und sollten dort 8 Stunden verbringen, also so ein richtiger Sprung ins kalte Wasser, aber sie haben uns so ein paar Aufgaben mitgegeben, so was man machen kann in der Zeit. Und eine von den Aufgaben, die man machen konnte, war mal im Buch der Offenbarung Kapitel 4 und 5 zu lesen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben da gelesen und ich muss sagen, ich fand es so strange, also ich dachte mir so, hey, was lese ich da gerade? Ist von irgendwelchen Wesen die Rede und habe es gar nicht gecheckt. Aber ich muss sagen, mittlerweile liebe ich diese Stelle und die fasziniert mich jedes Mal mit aufs Neue und ich würde euch da voll gerne mit reinnehmen. Ist das gut für euch? Und zwar in der Offenbarung hat Johannes eine Vision vom Himmel und auch davon, wie Anbetung im Himmel aussieht. Und er beschreibt eigentlich diesen Thronsaal Gottes. Und wir diskutieren viel darüber, wie sollte unser Lobpreis aussehen. Aber die Frage ist vielmehr eigentlich, oder sollte vielmehr sein, wie sieht Lobpreis aus, wie er Gott gefällt und ihm Freude macht. Wie hat er sich eigentlich Lobpreis gedacht? Und was ich ganz cool finde eigentlich als Vergleich, vielleicht kennt ihr das, wenn man das erste Mal zu einer Person nach Hause kommt und in deren Wohnzimmer kommt, dann finde ich, sagt allein schon mal, wie das Wohnzimmer aussieht und eingerichtet ist, sagt schon mal was aus über die Person, oder? Was sie so für Vorlieben hat, ob die, und wie die so drauf ist. Und wenn wir sehen, wie die Person wohnt, lernen wir auch gleichzeitig irgendwie die Person dadurch besser kennen. Und wenn wir in ihr Wohnzimmer kommen, und ich finde, man kann so ein bisschen den Vergleich machen, dass wie dieser himmlische Thronsaal, der da beschrieben wird, wie so das Wohnzimmer Gottes ist. Es ist aber ein komplett unglaubliches, atemberaubendes Bild, was da gemalt wird von diesem Thron Gottes. Und ich glaube, Johannes, als er das in dieser Vision gesehen hat, war komplett überfordert, das irgendwie in Worte zu fassen. Also er macht da so immer so Vergleiche, aber ich glaube, es hat einfach das gesprengt, alles, was er kannte. Und er schreibt von strahlenden Edelsteinen, von Feuerfackeln vor dem Thron Gottes, von Blitzen und Donner. Einen Regenbogen ist auch noch mit drin. Ein Meer aus Glas. Also komplett abgefahrene Beschreibung, und wo man einfach nur staunen kann. Und dann sieht und dann sagt er in der Vision, und zugleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und es ist so geheimnisvoll, man weiß nicht genau, wie der aussieht, wer diese eine genau ist. Und dann beschreibt er, um den Thron herum sind noch 24 weitere Throne. Und das sind 24 Älteste, und die werfen sich volle Ehrfurcht nieder vor diesen einen, der auf dem Thron sitzt. Und dann schreibt er auch noch von 4 lebendigen Wesen, die so ähnlich aussehen wie Tiere, die wir kennen, und diesen aber von außen und von innen komplett mit Augen übersät. Und die fangen dann auch noch an zu singen. Also es ist wirklich komplett abgefahren, diese Beschreibung, was er da sieht, und ich finde es total faszinierend. Und es heißt da eben, zu diesen 4 lebendigen Wesen, unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der da kommt. Heilig ist der Herr. Und heilig bedeutet ja eigentlich so viel wie anders. Gott ist komplett anders, er sprengt das, was wir uns vorstellen können. Und ich finde dieser Ausruf heilig ist wie so ein wow, wow, wow. Und die sind überall mit Augen besät. Das heißt, die sehen immer wieder eine andere Facette von Gott. Und jedes Mal wieder denken sie so, wow, wow, Alter, wie krass, heilig, heilig, heilig. Und sie können gar nicht anders, als ihn zu preisen. Und immer wenn sie ihn sehen, fangen sie an, ihm zu singen. Und ich glaube auch, in der Ewigkeit, wir werden nicht aufhören zu staunen über die Schönheit Gottes, über das, wer er ist. Und es gibt so einen richtig schönen Song aus dem Gebetshaus von der Joy. Und zwar sagt sie da, unendliche Schönheit weckt ewigen Lobpreis. Finde ich so eine coole Aussage, wirklich diese Schönheit Gottes, die weckt Lobpreis. Die können gar nicht anders, wenn sie Gott sehen, als dass sie ihn preisen, dass sie ihm singen, dass sie sich niederwerfen von ihm, weil sie so sehr staunen über das, wer Gott ist. Loben ist sichtbar und hörbar gewordenes Staunen. Und nach dem Heilig singen sie, würdig bist du, Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden geschaffen. Sie erkennen, oh Gott, du bist würdig, dass wir dich anbeten, dass wir dir alles schenken. Dich beten wir an. Okay, kommt ihr soweit noch mit? Ja. Das war noch nicht alles, weil das war jetzt nur Kapitel 4. Aber jetzt gehen wir weiter in Kapitel 5. Und zwar erweitert sich das Bild. Und Johannes sieht, ein Lamm, das wie geschlachtet aussieht. Also, wenn man sich versucht vorzustellen, ich finde es echt schwierig, sich vorzustellen, aber ein Lamm, das wie geschlachtet aussieht. Und plötzlich ändert sich der Fokus. Davor war ja alles so ringsherum beschrieben. Und plötzlich geht so wie der Fokus auf dieses Lamm. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, vielleicht kennt ihr das, von so einer Filmszene, wenn so das werdende Liebespaar sich das erste Mal begegnet, so Liebe auf den ersten Blick, und dann plötzlich alles ringsherum verschwimmt und die Kamera macht noch so einen schönen Schwenk, so einmal ringsherum, und das ist so plötzlich im Fokus und alles andere wird so ausgeblendet. Und das ist auch so, plötzlich ist dieser Fokus gerichtet auf dieses Lamm auf dem Thron und alles andere ringsherum verstummt irgendwie plötzlich. Und es wird beschrieben, dass dieses Lamm auf dem Thron in der Mitte ist von all diesen Thronen, von dieser ganzen Szene. Dieses Lamm ist das Zentrum und alles andere dreht sich um das herum. Und es ist ja ein total spannungsreiches Bild. Einerseits dieses Lamm wie geschlachtet, also komplett verletzlich, und auf der anderen Seite auf dem Thron, also verherrlicht und erhöht. Und das ist, glaube ich, eine Spannung, die voll gut passt zu der Beschreibung von unserem Gott, der sich verletzlich gemacht hat, der Mensch geworden ist, Jesus selbst, der bis ans Kreuz gegangen ist, in den Tod gegangen ist und nun beim Vater erhöht wurde. Er war bereit, sich aus Liebe zu uns als dieses perfekte Opferlamm hinzugeben, um uns von aller Schuld zu befreien und alles aus dem Weg zu räumen, was uns von diesem heiligen Gott, von dem Vater trennen könnte. Er hat zu ihm einen Weg gebahnt. Und als dieses Lamm auf die Bildfläche tritt, empfangen. Genau, da seht ihr es nochmal. Da stand ein Lamm wie geschlachtet. Und als sie das sehen, sangen sie in einem gewaltigen Chor. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen. Und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Würdig ist das Lamm. Jesus allein ist würdig, allen Ruhm zu empfangen, all die Ehre zu empfangen. It's all about Jesus. Das ist das Herz der Anbetung, zu dem wir immer wieder zurückkehren dürfen. Dass Jesus selbst im Zentrum steht, dass alle Augen auf ihn gerichtet sind. Und ich glaube, sobald wir das aus dem Blick verloren, verschiebt sich alles andere. Sobald wir den Menschen um uns herum mehr Beachtung schenken oder ob wir gerade alles richtig gespielt haben, nach der Setlist, wie wir es geprobt haben oder was auch immer, dann haben wir eigentlich den eigentlichen Fokus von Anbetung aus den Augen verloren. Jesus selbst sollte das Ziel und der Fokus unserer Anbetung sein. Er, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Löwe und das Lamm. Das Ziel unserer Anbetung ist es, Jesus zu sehen und uns ihm ganz zu schenken. Und es passiert so schnell, dass wir uns so Kleinigkeiten verlieren, in Unstimmigkeiten verlieren, dass wir unseren Blick auf die Person in der letzten Reihe richten, die immer mit grimmigem Gesicht und verschränkten Armen da sitzt und wir uns daran stören. Aber ich will uns einladen, dass wir unseren Blick auf Jesus richten und anfangen, ihn anzubeten. Das ist das Herz der Anbetung und das Ziel der Anbetung, ihn zu ehren. Jeremy Riddle, ein bekannter Lobpreisleiter, den ich sehr inspirierend finde, er fasst es folgendermaßen zusammen. The heart of worship at its core is love for Jesus. It's the expression of love for the triune God, Father, Son and Holy Spirit. When the focus of worship ceases to be Jesus, everything gets out of alignment. Also das eigentlich im Kern, das Herzen der Anbetung ist eigentlich Liebe für Jesus, ihn zu lieben. Und wenn unser Fokus nicht mehr auf Jesus gerichtet ist, dann hat alles andere nicht mehr die richtige Ausrichtung. Anbetung ist gedacht, Jesus zu ehren und ihn zu verherrlichen und ins Zentrum zu stellen. Was wir tun, ist, dass wir dieses Lamm besingen, so wie dieses Agnus Dei, das Lied, das wir ganz am Anfang gehört haben, so wie es auch schon in der Renaissance passiert ist, durch alle Zeiten hindurch, dass Jesus besungen wurde und geehrt wurde. Und ich glaube, wenn du singst, wenn du anfängst, dein Loblied zu Jesus zu bringen, dann ist es total persönlich für ihn. Das ist nicht einfach nur ein nettes Lied, was du singst, sondern das ist was Persönliches, was zwischen dir und Jesus stattfindet. Und es ist was, was ihn berührt und was ihn total Freude bereitet. Bin ich zutiefst davon überzeugt. Und es geht letztendlich nicht darum, dass wir das Lied perfekt singen, sondern dass wir es mit ganzem Herzen singen. Und das Geniale ist, wenn wir anfangen mit diesem Lied des Himmels, von dem wir gerade gelesen haben, wenn wir anfangen, damit übereinzustimmen und mit einzustimmen, dann wird eine aktive Verbindung geschaffen zwischen Himmel und Erde. Dann erleben wir, dass Gott mitten unter uns ist und nicht nur, dass irgendeine Vision ist von diesem Thronsaal Gottes, sondern dass der Thron Gottes hier mitten in diesem Raum steht und Himmel und Erde eins werden. In Psalm 22 heißt es, Herr, du bist heilig, der du thronst über dem Lobpreis Israels. Und ich verstehe das so, dass Gott thront in dem Lobpreis seines Volkes, in dem Loblied von den Menschen, die ihm singen und die ihn lieben und verehren. Und Gott liebt es, darin zu wohnen. Also er schaut nicht nur mal kurz vorbei, sondern er genießt es richtig und er nimmt darin Wohnung. Und es ist seine Sehnsucht, uns nahe zu sein und uns im Lobpreis zu begegnen. Durch unseren Lobpreis errichten wir den himmlischen Thron Gottes auf der Erde. Es wird eine Verbindung geschaffen zwischen Himmel und Erde. Es ist nicht irgendwie weit entfernt, sondern es ist hier mitten unter uns. Und wenn wir in dem Bild der Offenbarung weiterlesen in Kapitel 5, dann wird da von ist von Myriaden von Engeln, also eine unzählbar große Menge beschrieben, die anfangen, dieses Lamm aufzupreisen. Und das heißt, dass alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde in diesen Lobgesang mit einstimmen, in dieses gewaltige Lied. Jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört dich sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie preisen Gott, ihren Schöpfer, dem sie alles zu verdanken haben, der durch sein Wort das Leben geschaffen hat. Und sie preisen Jesus, der uns befreit hat von aller Schuld, der sich hingegeben hat aus Liebe. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir hier in unserer netten Runde Lobpreis machen, glaube ich, dass wir uns mit einklinken können in dieses Lied. Das griechische Wort symphoneo bedeutet übereinstimmen oder im Einklang sein. Daraus kommt auch das Wort Symphonie. Und ich glaube, wenn wir übereinstimmen mit dieser Wahrheit, wenn wir übereinstimmen mit dieser Anbetung, die im Himmel stattfindet, dann sind wir im Einklang mit dieser Symphonie zwischen Himmel und Erde. Sind wir Teil von diesem ewigen, großen Lobpreis. Und du darfst darin deinen Platz einnehmen. Und ich glaube, Lobpreis ist immer wieder eine neue Einladung, neu über Gott zu staunen, über seine Heiligkeit, über das, wer er ist, über das, was er getan hat und ihn ein Stückchen mehr zu erkennen, sein wunderschönes, unendlich schönes Wesen. Und die Frage, die sich jetzt an dich gerichtet ist, so wie steht es um dein Herz und wie möchtest du dein Lob Gott ausdrücken, auf welche Art und Weise? Wie möchtest du deinen Dank ihm bringen? Und wie klingt dein Lied? Wie klingt deine Stimme in dieser großen Symphonie? Weil deine Stimme ist wichtig in dem Ganzen. Ich glaube, es ist Gottes Sehnsucht, uns zu begegnen und in unserem Lobpreis zu wohnen. Und lass es doch zu unserer Sehnsucht werden, dass sein Name geheiligt werde, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich fände es richtig schön, einfach zum Abschluss, bevor wir in die Lobpreiszeit nochmal gehen, einfach gemeinsam das Vaterunser zu beten. Ja? Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vielleicht nehmen wir uns noch einen kurzen Moment, einfach still zu werden und nochmal kurz das sagen zu lassen, was wir gerade gehört haben, und dann werden wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.